Ja, vielen Dank zusammen. Genau, starten wir erstmal leicht rein. Erstmal kurzer Disclaimer, auch ich bin im Bereich OT jetzt kein wirklicher Profi, habe mich in den letzten 6 Monaten aber schon das eine oder andere Mal damit beschäftigt, meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben und hoffe hiermit jetzt einfach mal einen leichten Einstieg in das Thema geben zu können und so die ersten Problematiken anzusprechen. Ja, die meisten werden wahrscheinlich im Alltag nicht allzu viel mit den klassischen Industrieanlagen zu tun haben. Was uns aber allen sicherlich im Gedächtnis bleibt, ist die Industrie 4.0. Die Buzzwords bleiben immer. Seit 2011 geistert das in so circa jedem Marketing-Kit herum. Die Frage ist aber, wie sind wir da hingekommen? Irgendwo muss es ja mal angefangen haben. Starten wir also erstmal bei der Industrie 1.0. Ende des 18. Jahrhunderts, so 1770, 1780 rum, hat das Ganze langsam angefangen. Die ersten Dampfmaschinen kamen, Fabriken wurden gestartet, eine Baumwollspinnerei in Mittelengland circa war, glaube ich, die erste Fabrik, so aktuell anerkannt. Kohle als Energieträger, halt alles ein bisschen sperrig, aber man musste schon mal nicht mehr alles per Hand machen, ganz praktisch. 100 Jahre später circa ging es dann weiter, die Elektrizität kam dazu, damit konnte man schon ein bisschen was automatisieren wieder. Es wurde für vollkommen neue Industrien relevant, Stahl, Chemie, Eisenbahn beispielsweise und gerade durch die übliche Fließbandarbeit, wie sie jetzt bei Ford eingeführt wurde damals, wurde die Massenproduktion quasi erfunden. Jetzt nochmal fast 100 Jahre später, 1970, da geht es dann jetzt mit dem interessanten Teil los, der Industrie 3.0. Hier kommt neben der klassischen Elektronik jetzt auch sowas wie eine SPS rein. Das ist die Kurzform für speicherprogrammierbare Steuerung. Es steckt quasi schon im Namen. Hier wird was automatisiert gesteuert. Nicht mehr alles muss von den Menschen ausgehen. Hier gibt es jetzt wirklich automatische Reaktionen auf das, was hier in der Anlage passiert. Und das ist quasi so die Geburtsstunde der Operational Technology, wie wir sie heute kennen. Angefangen hat das so mit dem Modicon 084, 1968 erfunden, also auch schon recht zu Anfang der Computerzeiten. Und zu dem Zeitpunkt ist die Maschine eben noch ein schönes, geschlossenes System. Die Teile, das sind im Wesentlichen diese 3 Grundbausteine. Einmal die SPS, die eben die gesamte Steuerlogik übernimmt. Da ist quasi ein Programm hinterlegt und das läuft in der Dauerschleife immer wieder von oben durch und geht halt eben alles durch. Der Sensor, der guckt, was gerade in der Maschine abgeht. Das kann die Temperatur sein, das kann Präsenzdetektor sein, ob da gerade irgendwas läuft. Und als drittes haben wir dann eben die Aktuatoren, eigentlich auch nur ein fancy Word für Motoren, Pumpen, alles, was irgendwas in dieser Maschine bewegt. Das könnten beispielsweise auch Ampeln sein, wenn wir jetzt in den Kritisbereich gehen, denn die steuern ja quasi den Verkehrsfluss und setzen damit auch Dinge in Bewegung. Ist recht weit gefasst. Genau, diese frühen Anlagen haben über das serielle Modbus-Protokoll kommuniziert. Heißt, alles läuft über ein Kabel, wenn irgendwer was sendet, kommt es bei allen an. Die SPS, gerade damals in den Zeiten, wurden in Structured Text, wie gesagt, in der Endlosschleife programmiert und reagieren dann eben auf das, was in der Anlage passiert. Wenn das Wasser beispielsweise niedrig ist, sagt es dem Motor, bitte pump jetzt. Oder wenn irgendein Mensch im Weg ist, dann sofort Stopp. Auch die Sicherheit zählt hier mit rein. Das Ganze funktioniert in einer Art Master-Slave-System, heißt die SPS übernimmt die Kontrolle über jegliche Kommunikation und die anderen Geräte antworten dann, wenn sie gefragt werden. Wenn die SPS jetzt also ein Paket rausschickt, dann geht das erstmal an alle. Da ist aber nochmal ein Adresspaket drin, worüber der Motor erkennt, hey, das ist ja gar nicht für mich, da sind keine Steuerinformationen drin und der Sensor, der akzeptiert das Ganze. Er bereitet dann eben wieder eine Antwort vor, sendet das Ganze zurück und auch hier sieht der Motor, das ist jetzt nichts für mich. Funktioniert ganz gut, solange die Anlage eben in sich geschlossen ist. Wenn da jetzt aber sonst wer reinkommt und alles mithören kann, sieht man vielleicht schon, wo die Probleme so langsam anfangen. Dann nochmal, circa 40 Jahre später kommen wir zum Stand, wo wir jetzt circa noch sind, würde ich mal behaupten. Industrie 4.0, seit 2011 circa auf einer Messe in Hannover ausgerufen, glaube ich. Die Idee dahinter war einfach, wir vernetzen die Maschinen jetzt untereinander, die können miteinander reden. Damit können wir die ganze Fabrik verbinden und das Ganze ein bisschen optimierter machen. Und dann kommen all the buzzwords. IoT, Cloud, Big Data, Cyber. Hier findet sich einfach alles wieder und letzten Endes alles derselbe Gedanke. Es muss vernetzt sein, wir sammeln die Daten, wir haben was zum Auswerten und damit können wir dann hoffentlich neue Erkenntnisse gewinnen. Beispielsweise wenn die Maschine die letzten 5 Jahre immer solche Signale gesendet hat, aber jetzt ein bisschen mehr Delay dahinter ist, dann könnte es da sein, dass ein Teil kurz vorm Abrauchen steht und wir das vielleicht mal austauschen sollten. Genau, wir haben also immer noch unser tolles System. Die Maschinen haben ja eine sehr lange Lebenszeit. So eine Industrieanlage, die kauft sich eine Firma in der Regel nur einmal pro halbes Jahrhundert gefühlt. 20, 30 Jahre sind da schon eine übliche Lebensdauer. Das muss jetzt also auf den neuen Standard draufbekommen werden. Wir gucken also, dass wir es verbunden bekommen mit dem Internet. Einerseits, um alle Vorteile zu bekommen, die man dazu so hat, beispielsweise WLAN. Jetzt können wir unsere Sensoren auch kabellos ansteuern. Auf der anderen Seite haben wir aber auch das Internet für Fernzugriff quer durch die ganze Welt und können in unserem Netzwerk eben Daten sammeln, beispielsweise auf einer Datenbank, auf einem Historian-Server, wie auch immer. Man sieht jetzt auch, hier sind jetzt plötzlich Switche verbaut. Wir sind nämlich auch von den Kabeln her gewechselt, jetzt nicht mehr im seriellen Modbus, sondern Modbus TCP. Im Endeffekt kein wirklicher Unterschied, wir nehmen einfach das Modbus-Paket, klatschen ein TCP-Paket drumherum und senden es jetzt halt über Internetkabel. In der Verschlüsselung hat sich nichts geändert, da gibt's nichts. Die Protokolle kommen erst danach. Die neuen Anlagen bekommen das natürlich jetzt schön verbaut, auch schon mit neuen Protokollen, aber letzten Endes, diese Anlagen sind wirklich die Definition von historisch gewachsen. Alles wird irgendwie noch dazugestöpselt, möglichst ohne große Kosten zu erlangen und man muss einfach schauen, wie man das Ganze so noch sicher betrieben bekommt. Außerdem das HMI oben zu sehen, jetzt können wir quasi auch noch in diese Steuerlogik eingreifen. Heißt, es ist nicht so, wir schreiben einmal unser tolles Protokoll runter, das läuft in der Dauerschleife, sondern wir haben auch noch einen externen Anschluss im Sinne von, ein Operator kann jetzt an einem zentralen Punkt sehen, was gerade in der Maschine vorgeht, was die Sensoren gerade so sagen und kann darauf auch reagieren, indem er beispielsweise hier den Kompressor mal anschaltet oder ein gewisses Warnprotokoll auslöst und dazu noch mal ein paar Exceptions wirft. Ja, die Herausforderungen, die da jetzt so mit sich kommen. Einerseits sind es die Prioritäten. In der OT-Security steht generell erstmal die Sicherheit an allererster Stelle. Wir haben hier cyberphysische Systeme, heißt, ich kann theoretisch am anderen Ende der Welt stehen, jetzt auf den Knopf drücken und der Roboterarm bewegt sich einmal im Kreis. Ich weiß jetzt natürlich nicht da am anderen Ende der Welt, ob da vielleicht jemand im Weg steht, dem ich den Roboterarm gerade gegen das Gesicht hauen würde. Also sollte es hier Sensoren geben, die das Ganze vorher prüfen, ob hier irgendwas Menschliches im Weg ist, ob hier irgendwas verletzt werden kann, ob die Maschine in Gefahr ist, wenn ich das jetzt mache. Und erst dann sollte es weitergehen. Punkt 2 ist natürlich die Verfügbarkeit. Die Anlage muss laufen. Die Geräte werden in der Regel nicht allzu häufig neu gestartet und Produktion kostet Geld, wenn sie nicht läuft. Mitarbeiter sind in der Regel einfacher zu ersetzen, aber wenn man nur 2 Anlagen hat, dann hat man schon 50% Verlust, wenn einen davon ausfällt. Die Integrität, natürlich auch recht wichtig. Man muss schauen, dass der Herstellungsprozess bleibt, wie man ihn definiert hat. Die Anlage sollte davon nicht abweichen, die Temperatur ändern oder Ähnliches. Das muss alles sauber laufen, ist ja auch zertifiziert mit verschiedenen Standards, vielleicht die Produktionsverfahren, damit hier ein sicheres Produkt am Ende rauskommt. Und erst an letzter Stelle haben wir dann die Vertraulichkeit. Wenn wir da jetzt noch eine Verschlüsselung reinbekommen, ist das ganz nett, aber wenn nicht, dann läuft es halt auch so. Einige werden jetzt vielleicht schon erkennen, gerade die unteren 3 Punkte, läuft in der IT eigentlich genau andersrum. Die CIA-Triade, Confidentiality, Integrity, Availability, heißt Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, sind hier eigentlich genau andersrum gewürfelt. Das macht es umso schwieriger, hier einen sicheren Übergang zwischen den beiden Systemen zu gestalten, denn die Prios sind einfach vollkommen anders. Der zweite Punkt wären die Updates. Wenn ich jetzt in meiner Firma sämtliche Office-PCs updaten möchte, weil Windows seinen neuen Patch-Day hatte, dann mache ich halt einfach eine neue Crew-Policy und sage, hey, heute Abend, wenn jeder Rechner eh neu gestartet wird, dann installiere bitte dieses Update. Wenn es jetzt besonders kritisch ist, dann sage ich vielleicht sogar, okay, gib dem Nutzer 5 Minuten, aber dann start das Ding neu, mach ein Update drauf und alles ist gut. Dann wartet der Heinz in der Buchhaltung halt mal 5 Minuten, dann kann er seine Excel weiter bearbeiten. In so einer Industrieanlage, gerade einem Hochofen beispielsweise, ist das nicht so einfach möglich. Die laufen in der Regel 24/7 und werden dann so 1 bis 2 Mal im Jahr neu gestartet, meistens einmal für den Betriebsurlaub im Sommer und zu Weihnachten. Kann natürlich auch häufiger sein, aber für viele ist es eben so getimt. Die Lebenszeit ist da eben, wie auch schon angesprochen, ein hohes Problem. In so einem Office-PC, die laufen vielleicht 3 bis 5 Jahre, dann hat man direkt eine neue Hardware, kann das neue TPM-Modul einbauen oder ähnliches. In so einer Industrieanlage, das läuft schon mal 20, 30 Jahre. In der Praxis auch noch weit darüber hinaus. Auch die Nachrüstung ist sehr teuer, gerade auch für Hersteller. Heißt, wenn man sich jetzt so eine neue SPS anschafft, ist immer noch nicht garantiert, dass da auch die neueste Technik drinsteckt, weil auch das müsste ja neu zertifiziert werden. Und ja, den neuen Stack muss man dann auch bezahlen. Damals, vor 20, 30 Jahren, muss man sagen, gab es halt auch einfach ein sehr geringes Eigeninteresse an der Security, weil dann waren wir noch im Themengebiet Industrie 3.0. Heißt, da gab es noch keine Netzwerke, das Ganze war nicht angebunden. Darüber hat man sich einfach nicht wirklich Gedanken gemacht. Die OT Secure ist generell ein recht junges Feld, kann man sagen. Als nächstes wenig Rechenleistung. Diese Systeme sind für die Echtzeit konzipiert. Heißt, sie bekommen ihre Sensordaten, agieren sofort, geben das dem Motor weiter. Das muss einfach laufen. Es gibt keine Leistung, um weitere Prozesse neben der eigentlichen Produktion zu unterstützen. Und wenn man beispielsweise probiert, einen NMAP-Scan ohne irgendwelche Beschränkungen auf so ein Ding zu fahren, dann kann es schon sehr gut sein, dass sie einfach abstürzt. Auch bei modernen Modellen. Die Zertifizierung ist eben teuer, auch hier. Die Ressourcen werden gespart. Auch so eine SPS kostet jetzt schon mehrere tausend Euro. Das noch teurer zu machen, ist halt schwierig. Es gibt wohl auch einige Betriebe, die TLS als Verschlüsselung darüber auch einfach deaktivieren, um Ressourcen zu schonen. Und als letztes hätten wir dann noch die Netzwerkanbindung an sich. Damit kommen natürlich alle Probleme, die man auch so im öffentlichen Internet mit sich bringt. WLAN hat ja bekanntlich seine Schwachstellen, HTTP ohne Verschlüsselung vielleicht noch, aber es kommen auch noch ein paar neue hinzu, sage ich mal. Wenn wir jetzt in diese Zeit gehen, wir haben jetzt neue Protokolle. Von Modbus sind wir jetzt gewechselt zu MQTT teilweise oder OPC-UA. Das sind so Protokolle, die kann man mit TLS darüber ausstatten. Muss man zwar nicht, kann man aber, sollte man vielleicht. Aber letzten Endes hat man halt auch noch seine Anlagen von vor 20, 30 Jahren da stehen und für die muss man dann sowieso wieder einen Bridge-Server installieren, der dann wieder zum Modbus übersetzt. Heißt, wir haben unsere Probleme trotzdem noch bei uns. Wie behält man da jetzt also den Überblick, was man überhaupt alles braucht? Mit Frameworks. Wir abstrahieren uns das Ganze, machen uns ein schönes Modell draus und dann sehen wir, wie wir das Ganze so grob aufbauen sollten, damit wir hier eine halbwegs sichere Umgebung haben. Das Purdue-Model wurde dazu so in den 90ern, 10 Jahre nach der Einführung von Modbus circa, vorgestellt und ist auch heute noch de facto ein ziemliches Standardwerk in der Richtung. Auf Level 0 fangen wir erstmal mit dem physischen Prozess an. Hier haben wir die Sensoren und Aktuatoren, die eben wirklich regeln, was jetzt so in der Anlage passiert. Auf Level 1 darüber haben wir so die grundlegende Kontrolle. Hier liegt also die SPS, die ihre fest definierte Logik hat und beispielsweise die Sicherheitssysteme überwacht, ob da jetzt jemand reingreift oder ähnliches. Darüber haben wir dann Level 2, die Supervisory Control. Hier liegt jetzt quasi das Eingreifen vom Menschen mit drin. Wir haben einmal SCADA, ist die Abkürzung für Supervisory Control and Data Acquisition, heißt überwachende Kontrolle und die Datensammlung an sich. Hier wird also alles nochmal zusammengetragen zur späteren Auswertung. Und das HMI, heißt an der zentralen Stelle kann nochmal gesehen werden, was gerade so abläuft und gegebenenfalls korrigiert werden. Auf Level 3, eins höher, sind wir dann in den eigentlichen Operations. Hier geht es jetzt schon mehr Richtung IT. Da sitzen beispielsweise die Historian-Server, die sich dann alle Daten so speichern und später nochmal zur Verfügung haben. Aber auch die Engineering-Workstations, heißt die PCs der Entwickler, die diese SPS, die SPS dann wirklich programmieren oder für Backups sich nochmal anschließen. Das sollten im Idealfall getrennte Systeme sein zu den eigentlichen Notebooks. Darüber gibt es dann auf Level 3.5, wurde dann irgendwann nachgeschoben, die IT-OT-DMZ, demilitarisierte Zone. Hier kommt also aus beiden Richtungen was rein. Es sollte aber möglichst wenig wieder rauskommen, nur das, was unbedingt nötig ist. Da können wir jetzt beispielsweise einen Mirror von seinem Historian-Server machen, um diese Daten auch nach oben hin, beispielsweise fürs SAP-System, zur Verfügung zu stellen. Oder aber einen Jump-Host, um sich eben per VPN oder ähnliches aus der Ferne auch auf die niedrigeren Systemebenen nochmal aufschalten zu können. Und dann wirklich endgültig vollkommen in der IT angekommen, sind wir jetzt in der Enterprise-IT. Level 4 und 5 habe ich in der Darstellung jetzt mal zusammengefasst. für diesen Talk jetzt nicht wirklich relevant. Der eigentliche Unterschied, Level 4 ist nochmal mehr die logistische Ebene, heißt sowas wie der DNS-Server. Level 5 darüber dann die Anwendung der Firma. Das, was sozusagen als ERP-System, als Web-Server oder ähnliches läuft. Wie wir hier auch sehen, auf der linken Seite, da sind viele Firewalls. Möglichst jedes Level sollte irgendwie nochmal voneinander getrennt sein. Es sollte so limitiert sein, dass nur das kommt, was wirklich nötig ist. Und ja, das ist eigentlich die elementare Struktur. Wenn ihr heute eins mitnehmt, dann bitte das. Und jetzt sehen wir so grob, da ist jetzt alles drin. Damit kann man eigentlich jede Anlage irgendwie zusammenstellen. Wir wissen also, wie so eine Anlage aufgebaut ist. Aber wie gefährdet man die jetzt? Oder welche Gefahren lauern so da draußen? Dafür gibt es weitere Frameworks, beispielsweise von Mitre. Das Attack Framework sagt sich ja einigen schon was. Die haben auch nochmal eine gezielte Matrix dafür zusammengestellt für alle Angriffstypen, die so für industrielle Kontrollsysteme laufen, also ICS. Wir haben hier oben die dick geschriebenen Begriffe. Das sind die Taktiken, heißt, was möchte ich letzten Endes erreichen? Und darunter so eine senkrechte Liste. Wie mache ich das jetzt wirklich? Wenn wir beispielsweise in die Collection schauen, also die Datensammlung, dann sehen wir als ersten Punkt Adversary in the Middle. Heißt, ich kann mich einfach als Man in the Middle dazwischen schalten. Der eine sendet, ich fange es ab, leite es dann erst weiter. So sammle ich meine Daten. Wir wissen also so, was wir jetzt brauchen, um die Angriffe zu beschreiben. Hier geht es eben von links nach rechts eigentlich grob, kann auch mal hin und her springen, aber hier findet man eigentlich alle Stufen, die man so in einem Angriff vorfinden kann. Aber wie sähe das jetzt nochmal in der Praxis aus? Als Beispiel habe ich mir jetzt mal einen Film rausgesucht, The Italian Job aus 2003. Hauptsächlich, weil er eh schon ein bisschen älter ist, die meisten werden ihn gesehen haben, wenn sie es wollen, und andererseits ist die Hacking-Szene hier zur Abwechslung mal nicht Hauptteil des Films, sondern schon im Trailer vollkommen zu sehen, heißt keine Spoiler. Generell typischer Heist-Film, es soll sehr viel Gold geklaut werden, aber ja. Wenn wir uns diesen Angriff jetzt anschauen, das endgültige Ziel ist es, eine Ampelanlage zu manipulieren, damit ein bisschen Chaos entsteht und bei der Flucht später alles gut läuft. In Phase 1 der Reconnaissance eines Angriffs könnten wir jetzt also beispielsweise davon ausgehen, in dem Fall, dass die IPs oder die Domains bekannt sind. Heißt, die Remote System Discovery wurde hier genutzt. Man hat irgendwie im Internet öffentlich vielleicht die Domain gefunden, über die das Ganze ansteuerbar ist, und dadurch kam man dann eben auf die Verbindung zur Maschine. In Phase 2 des Angriffs, die Weaponization, also Bewaffnung, da geht es jetzt darum, wie wir das Ganze ausnutzen können, sage ich mal, in die das Ganze scharf schalten. Der Zugang läuft hier über mehrmaliges Passwortraten. Heißt, eine Brute-Force-Attacke, der Angreifer muss das Passwort dreimal angeben und ist dann drin. Ein bisschen Social Engineering fällt auch noch mit rein, aber die Haupttaktik hier, das Passwort-Guessing. Auf Ebene 3 können wir jetzt sehen, die Delivery, wie laden wir unsere Payload also quasi auf das System. In dem Fall ist jetzt ein einfaches Webinterface, das einfach so im Internet steht, ohne irgendwelchen VPN-Zugang. Wir sehen also, sämtliche Firewalls gibt es hier nicht. Man kommt direkt aufs HMI. Hier sieht man sowohl die eigentliche Steuersoftware als auch die Kamerafeeds, die aus den Anlagen zusammenlaufen von den Ampeln. Viele Firewalls wäre sehr gut. Genau, Phase 4 wäre dann die eigentliche Ausnutzung, die Exploitation. Das System ist in dem Fall mit einem Standardpasswort abgesichert. Bei 3-4 Guesses können wir davon ausgehen, ohne dass eine vorherige Recherche ausgeführt wurde, dass hier ein Default Credentials verwendet werden. Man testet also die 2-3 Standardpasswörter, die die Hersteller so einnehmen, und ist authentifiziert auf der Verkehrssystemanlage. In Phase 5 der letztendlichen Installation gibt es hier jetzt nichts. Es gibt ja keine wirkliche Malware. Es ist für keine Persistenz gesorgt. Und auch das ist eigentlich recht typisch, muss man sagen. Bei manchen OT-Angriffen zumindest, wenn es ein bisschen schneller gehen soll. Das Ziel bei diesen Angriffen ist es in der Regel nie, einen monetären Vorteil zu sammeln. Es geht hier nicht um Ransomware. Da gibt es einfachere Möglichkeiten. Wenn man einen OT-Angriff plant, dann ist es in der Regel wirklich schon an dem Punkt, dass man dem anderen einfach nur noch schaden möchte, im Sinne von, ich möchte nicht, dass diese Anlage weiterläuft, oder ich möchte, dass es deiner Wirtschaft einfach schlechter geht. Wir sind hier also schon eher auf Nation-State-Actor-Ebene oder zumindest in ähnlichen Motivationsbereichen mit hohen Ressourcen. Auf Ebene 6, Command and Control, geht es dann eben über dieses Webinterface auf das HMI der Kameras. Alles sehr klickibunti, ist natürlich sehr praktisch für so einen Film, bevor es dann in Phase 7, der letzten, wirklich auf die Actions on Objectives, also den eigentlichen Handlungen, die wir hiermit auslösen wollen, darum geht, was wir jetzt machen. Die Steuerung der Ampel werden auf grün gesetzt, alle Autos fahren ineinander und zweitens, in dem Fall, wird auch noch der Alarm unterdrückt, heißt, die Bildschirme in der eigentlichen Steuerzentrale werden schwarz. So, ich habe jetzt keine Bilder verwendet, um diesen Film zu sehen, hier zu symbolisieren, auch aus Copyright-Gründen, aber ich denke, man kann sich auch hiermit schon ganz gut herleiten und so zusammengefasst sehen, wie dieser Angriff so abgelaufen ist und so funktioniert dieses System ebenso grob. Genau, das würde in der Realität natürlich niemals passieren, dass so Geräte einfach so online stehen, habe ich gehört. Shodan.io ist übrigens so eine Computersuchmaschine, die sucht nach offenen IPs und Ports. Wenn ich jetzt einfach mal irgendeinen dieser Hersteller nehme, das hier eintippe, dann bin ich bei 3.300 Ergebnissen fast, 420 davon aus Deutschland, wir können also doch Platz 1. Und einer der Top-Ports wäre Port 502, das ist das Control-Interface von Modbus, unserem Vorgänger. Genau. Anyway, was machen wir denn jetzt? Grundsätzlich Netzwerksegmentierung. Ich habe es vielleicht schon mal erwähnt, ist ein ganz cooler Punkt. Verschlüsselung kann auch helfen, wo es eben möglich ist. Wie gesagt, die Anlagen bringen Altlasten mit sich. Da muss man eben schauen, wie viel geht. Und Punkt 3, der auch häufig noch übersehen wird, das Inventar pflegen, sowohl in Hardware als auch Software. Wenn eine Sicherheitslücke morgen rauskommt, dann will ich als erstes wissen, ob ich davon betroffen bin. Dafür ist es wichtig zu wissen, welche Anlagen ich genau verbaut habe in meinen Industriemaschinen, aber auch auf welcher Firmware-Version das Ganze läuft, um auch da schnell einschätzen zu können, ob sie vielleicht schon vor 5 Versionen gepatcht worden sind, weil ich mal zufällig ein Update reinspielen konnte. Alles weitere Richtung Architektur, da könnte ich diese NIST Publication empfehlen, ist auch ein häufig zitiertes Werk in der Regel von einer amerikanischen Regierungsorganisation, wo es eben gerade darum geht, wie man so Operational Technology auf Architekturebene sauber einrichten kann. Ja, und wenn ihr jetzt mal eure eigene Anlage hacken wollt, dann kann ich das nicht empfehlen in der realen Welt, es gäbe aber Testbeds. Beispielsweise das hier ist vom Betreuer meiner Bachelorarbeit entstanden, das Hype-ICS. Man kann sich entweder selbst zusammenlöten mit so einem Raspberry Pi Zero oder es gibt auch einen vollkommenen Docker-Stack, heißt das Ganze einfach in einer VM oder so starten und man hat alles von HMI, den eigentlichen Steuerelementen, simuliert und sogar ein paar CTF-Challenges eingebaut, wenn man sich da selbst mal ein bisschen rumprobieren möchte. Er freut sich auch immer über Pull-Requests, habe ich gehört. Genau, und dann wären wir eigentlich auch schon am Ende von dem Ganzen. Folien sind unter dem QR-Code nochmal veröffentlicht, ein paar Kontakte und hoffentlich habt ihr jetzt keine Angst. Es gibt noch Modbus, aber wir sind schon ein bisschen weiter, hoffentlich.
Ja. Dankeschön für deinen Vortrag. Wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Also, da hinten sehe ich schon eine Frage. Ich komme zu dir.
Dankeschön. Danke für den Talk. Kannst du noch mal eine Folie zurückgehen vielleicht?
Jo.
Danke. Ich beschäftige mich mit OT-Security sehr stark im maritimen Umfeld. Da gibt es auch noch, außer Modbus, gibt es ja auch noch ein paar andere Feldbusse, Profibus zum Beispiel. Sind die groß anders aus deiner Sicht oder ist das eigentlich letztendlich dasselbe in grün?
Also letzten Endes haben viele Hersteller nochmal ihre eigenen Modelle draus gemacht, gerade Siemens beispielsweise jetzt S7 kommen als Standardprotokoll. Letzten Endes aufbauen tut es aber jetzt mal grob gesagt alles aus derselben Richtung. Wir haben ja denselben Standardtext dahinter. Profibus gibt es in der Richtung, wurde mittlerweile geupdatet zu Profinet. Ich würde sagen, es sind verschiedene Forks, aber so tief bin ich jetzt im Ehrlichsein nicht drin, das genau einordnen zu können.
Gerne weitere Fragen? Bin unterwegs.
Danke nochmal für den Talk. Ich habe mir jetzt das auch bei meiner Solaranlage angeschaut und da gibt es sowas, das ich ganz wild finde, ist Modbus over Ethernet. Mhm. Also das sieht aus wie ein Ethernet-Cable, das geht auch in den richtigen Wuchs rein, aber ich brauche dann so einen dämlichen Terminator. Aber also warum gibt es, also was ist die Berechtigung mittlerweile noch so, weil ich habe ja schon einen anderen Connector, ich habe ja schon einen LJ45-Connector. Was bringt mich dazu, sowas zu entwickeln bzw. sowas durchzusetzen? Also ich sehe den Grund dahinter nicht.
Ja, letzten Endes, glaube ich, ging es darum, möglichst viele Optionen zu geben. Es gab gerade am Anfang, war es noch ein bisschen wilder Westen, jeder hat so ein bisschen seine eigene Steuerlogik gemacht. Modbus gab es natürlich irgendwie, aber man kann natürlich auch seine eigenen Protokolle drüber stülpen, wenn man jetzt nicht so die Interoperabilität haben will. Das Ethernet kam dann eben dazu. Wie gesagt, es ist einfach nur Modbus, TCP. Modbus nehmen wir, packen es in ein TCP-Paket und senden es damit los. Damit ist schon mal nicht mehr so ganz ein riesiger Broadcast, aber in generell war es so ein Zwischenschritt, würde ich sagen, bevor die eigentliche Verschlüsselung noch mit dazu kam.
Hey, erstmal danke für den coolen Talk. Du hattest gesagt, auf Shodan zum Beispiel sieht man ja so Dinger, die unverblümt im Internet stehen, und du sagtest, Modbus ist so das, was am meisten da verfügbar ist oder gesehen wird. Was ist denn so an zweiter und dritter Stelle deiner Erfahrung nach?
Oh je, also so ganz genau habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt. Der SNMP-Port war jetzt als allererstes da, heißt der, der einfach nur die Infos nach außen trägt, was die Anlage so für Specs hat. Generell lässt sich auch von diesem Screenshot her jetzt nicht herleiten, wie viele wirklich offen im Internet stehen. Einige sind hinter einem Proxy, sieht man schon anhand der IP. Letzten Endes lässt sich schlecht einschätzen. Modbus, S7.com wäre noch ein beliebtes. Aber es kommt auch wieder ganz auf den Hersteller an. Schneider Electric ist beispielsweise wieder ein anderer, der auch wieder ein paar andere Ports hat, kommt ganz auf die Konfiguration an.
Alles klar. Ich sehe an der Stelle keine weiteren Hände. Das heißt, wir sind an der Stelle fertig. Vielen herzlichen Dank für deinen Vortrag. Ich denke, wenn es noch weitere Fragen gibt, lassen die sich sicherlich auch im Laufe des Events auf Nomato vielleicht klären.
Ja, natürlich.
Ja, und nochmal ein herzliches Dankeschön für deinen Vortrag.
Gerne.